Beim Reisen gehört es auch dazu, die Spezialitäten vor Ort zu probieren. Begleiten Sie uns auf einen kulinarischen Ausflug nach China, Mexiko, Bosnien-Herzegowina, nach Frankreich und in die Schweiz. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Früher war sie in China eine teure Spezialität, die beispielsweise auf Hochzeiten serviert wurde, die Schwalbennestersuppe. Ihr wird eine bestimmte Wirkung nachgesagt. Unter anderem soll sie gut sein für die Haut. Benjamin Eisel hat sich auf die Suche nach dem Geheimnis dieser besonderen Suppe gemacht.
Ein kleines Ladengeschäft im 5. Stockwerk eines nicht allzu populären Einkaufszentrums im Herzen Pekings. Im Schaufenster sitzt eine Mitarbeiterin mit einer Pinzette in der Hand. Unter einer hellen Lampe pickt sie winzige Federn aus einer kleinen Schale mit einer transparenten Masse. Es handelt sich um ein kleines, eingeweichtes Vogelnest. Der letzte Schritt der aufwendigen Zubereitung, bevor das Nest gekocht wird, erklärt Zhou Zi, die Besitzerin des Ladens. Sie schwört auf ihr Produkt.
Schwalbennestersuppe hat zwei große Wirkungen. Im Konzept von Yin und Yang nährt sie laut traditioneller chinesischer Medizin das Yin und sie befeuchtet die Lunge. Außerdem kann die Suppe die Vitalität des Körpers wiederherstellen. Vor ein paar Jahren haben Wissenschaftler außerdem Sialinsäure entdeckt. Sie sagen, dass Sialinsäure besonders gut ist für die Entwicklung des Gehirns bei Kindern. Deshalb wird schwangeren Frauen empfohlen, mehr Schwalbennestersuppe zu essen.
Der Legende nach soll der im 14. Jahrhundert geborene chinesische Seefahrer Zheng He die ausgefallene Delikatesse entdeckt haben. Demnach war er auf einer unbewohnten Insel in Südostasien gestrandet. Die Nester sollen das einzig Essbare gewesen sein. Zheng He habe die Vogelnester dann dem chinesischen Kaiser mitgebracht. Lange Zeit galt Schwalbennestersuppe als Delikatesse für die Herrschenden und Reichen in China. Außerdem wurde sie traditionell häufig auf Hochzeiten serviert. Heute ist sie eher ein Lifestyle-Produkt. Ladenbetreiberin Zhou Zi.
Wir haben auch einige Premium-Kunden, wie chinesische Film- und Fernsehstars und Menschen, die auf hochwertige Schönheit setzen. Sie alle essen Schwalbennestersuppe, denn auch sie sind überzeugt davon, dass dies ihrem Körper von innen heraus hilft.
Im Gastraum ihres Ladens zeigt Zhou Zi ein Video über den Herstellungsprozess auf ihrem Smartphone. Neben einer Verkaufstheke gibt es 4 Tische mit Stühlen. Gäste sind jetzt am Nachmittag allerdings keine in Sicht. Zhou Zi sagt, morgens brumme der Laden, denn Schwalbennestersuppe esse man am besten zum Frühstück. Die meisten Kunden würden per App bestellen. Je nach Art kostet ein kleines Schälchen der einfachsten Suppe umgerechnet zwischen 10 und 30 Euro. Damit ist die Suppe heute erschwinglicher als noch vor einigen Jahren. Teuer ist vor allem die Hauptzutat. Das Nest.
Der Preis liegt für normale Konsumenten mittlerweile zwischen umgerechnet 3 und 7 Euro pro Gramm getrocknetes Nest. Für eine Portion nutzen wir 1 bis 5 Gramm, je nach Bedarf. Nach oben ist den Preisen allerdings keine Grenze gesetzt. Seltene Nester haben einen Sammlerwert. Da sind die Preise schwer zu bewerten.
Je seltener die Vogelart, desto teurer auch die Nester. Auch wenn die Suppe auf Deutsch Schwalbennestersuppe genannt wird, sie wird nicht aus den Nestern von Schwalben hergestellt, sondern aus denen von Salanganen, einer Vogelart, die wie Mauersegler zur Familie der Segler zählt. Diese bauen ihre Nester ausschließlich aus ihrem eiweißreichen Speichel. Zhou Zi bezieht ihre Nester aus Malaysia. In speziell gebauten wohnhausgroßen Vogelhäusern nisten die Salanganen. Wenn die Jungen geschlüpft und flügge sind, werden die Nester geerntet.
Diese Vogelhäuser werden von Fachkräften gepflegt, da die richtige Temperatur sichergestellt werden muss. Die Temperatur muss relativ hoch sein. Die Salanganen mögen es quasi wie in der Sauna. Sie haben Angst vor der Kälte.
Auch wenn die Suppe inzwischen erschwinglicher geworden ist im Vergleich zu früher, essen will sie doch nicht jeder und jede. Das ist Vogelspeichel, das stinkt doch, sagt die 24-jährige Niu Li bei einer kleinen Straßenumfrage. Man sagt den Nestern eine bestimmte Wirkung nach, aber ich habe im Internet gelesen, dass die Wirkung ähnlich ist wie die von weißen Silberohrpilzen. Vielleicht war die Herstellung früher kompliziert, viele Menschen haben Schwalbennestersuppe vergöttert. Jetzt ist sie schon verbreitet. Ich habe die Nester schon mal gekauft und sie an Kunden und Frauen verschenkt, so der 42-jährige Alan. Für mich ist es einfach ein Geschenk für den gesellschaftlichen Umgang. Als Gesundheitsprodukt bin ich mir nicht so sehr über die Wirkung im Klaren. Ich habe so ein Nest mal probiert, es schmeckt nach nichts. Ich esse die Suppe nicht so gern, sie schmeckt mir nicht, so diese 74-jährige Rentnerin. Meine Tochter hat mir ein paar Mal eine Portion gekauft, aber ich will das nicht mehr. Die Suppe ist so teuer, es ist nicht einfach, Geld zu verdienen. Man kann auch Gemüse essen, das ist auch gut für die Gesundheit. Zurück im Restaurant von Zhou Zi. Nachdem die Federn aus dem eingeweichten Nest gepickt wurden, wird die glibberige Vogelspeichelmasse in einem Wasserbad gekocht. 20 Minuten dauert das. Spezielle Töpfe aus Glas stehen dafür in der Küche.
Hier sieht man, dass die Nester nicht direkt im Wasser gekocht werden. Die äußere Wassertemperatur beträgt 100 Grad, aber innen im Glasbecher sind es nur 80 Grad. Wir sagen, dass die Nährstoffe so am besten erhalten werden.
Je nach Geschmack und gewünschter Wirkung wird das Schwalbennest dann gewürzt und mit anderen Zutaten gemischt. So kann man das Nest in einer salzigen Suppe essen, beispielsweise mit Rinderbrühe. Bei Zhou Zi wird sie meist süß serviert.
Wenn Frauen Blut regenerieren müssen, beispielsweise während der Menstruation, verwenden wir braunen Zucker, rote Datteln und Goji-Beeren. Außerdem gelben Candies-Zucker, der ist besser als weißer Candies. Wir nutzen qualitativ hochwertige Rohstoffe. Das hier ist brauner Ingwerzucker. Davon geben wir ein bisschen hinzu, wenn Menschen von innen heraus kalt ist. Und wenn sie ein unangenehmes Gefühl im Hals haben, kann man ein paar weiße Silberohrpilze hinzufügen.
Und dann ist es Zeit für den Selbstversuch. Riecht fast ein bisschen wie Ei. Von der Konsistenz ein bisschen glibberig, ein bisschen wie Glasnudeln. Ja, also pur schmeckt es nach gar nicht so viel. Und jetzt wird es gemischt mit Suppe aus weißen Pilzen und getrockneten Beeren. Ratsche. Sehr interessant, aber schmeckt mir sehr gut. Vor allem mit den getrockneten Beeren, dem Zucker und den weißen Pilzen schmeckt das wirklich sehr gut. Ratsche.
Fleisch, Fisch, Gemüse oder Halloumi, ganz gleich, was hierzulande auf unserem Grill brutzelt. Üblicherweise nutzen wir dafür Holzkohle und ein Metallgitter. Anderswo auf der Welt sieht das ganz anders aus. Zum Beispiel in Mexiko. Hier kommt kein Grill zum Einsatz, sondern ein Erdloch. Die Technik gilt als älteste Grillmethode der Welt. Jani Barke hat sich das angesehen.
Wer in Zentralamerika oder Mexiko grillt, der braucht viel Geduld, sagen zwei mexikanische Grillmeister. Das Grillfleisch muss in eine Marinade eingelegt werden, mindestens 36 Stunden. Man muss mit viel Hingabe grillen, gefühlvoll, lateinamerikanisch. Sonst wird es nicht so, wie du es erwartest. Man braucht Geduld, um den Ofen im Erdloch zu erhitzen und auch viel Geduld, die notwendigen Agavenblätter zu säubern, damit alles hygienisch ist. Doch der Reihe nach. Bevor irgendetwas überhaupt gegrillt werden kann, muss man den Grill erst einmal bauen. Und das unterirdisch. Dafür wird ein bis zu 2 Meter tiefes Erdloch gegraben und mit Ziegelsteinen ausgelegt. Wer in der Region gerne grillt, hat einen solchen Erdlochgrill, der an einen Brunnen erinnert, fest in seinem Garten verbaut. Darin wird Kohle oder festes Holz wie von der Steineiche verbrannt, erklärt Sergio Chaparro, der das sogenannte Barbacoa-Grillen in seiner Freizeit perfektioniert hat. Nach dem Bau des Erdlochs kommt die Kunst, die Blätter anzurichten. Nach 4 Stunden etwa ist das Feuer abgebrannt und auf die Glut werden dann die Blätter sich überkreuzend gelegt. Wie eine Art Blume sieht das am Ende aus. Darauf werden dann die Fleischstücke gelegt und mit den überlappenden Agavenblättern von oben ebenfalls abgedeckt. Somit ist das Fleisch vor dem direkten Rauch geschützt und bekommt ein charakteristisches Aroma. Danach wird das in Blätter gewickelte Fleisch mit Erde abgedeckt. Und wieder heißt es warten, so Sergio, am besten über Nacht. Das Fleisch schmeckt köstlich auf diese Grillweise. Es gibt kein Risiko, dass es zu zäh wird. Die Zubereitung gilt als eine der ältesten Grillmethoden der Welt und geht zurück auf präkolumbianische Traditionen. Schon indigene Gruppen wie die Taino nutzten die Technik. Aus ihrer Sprache leitet sich auch das Wort Barbacot ab, Spanisch Barbacoa. Heute besser bekannt unter dem englischen Namen Barbecue. Über die Jahrhunderte haben viele Regionen eigene Barbacoa-Methoden entwickelt. Der Mexikaner Ernesto Ramirez hat sich auf die jamaikanische Barbacoa-Grilltechnik spezialisiert. Das Jerk, Hühnchen oder Schwein in einer würzig-scharfen Marinade. Den typischen Jerk-Geschmack erreicht man durch nur 4 Zutaten. Scharfe Chili, Havana-Rum, Ingwer und Thymian. Durch diese 4 Elemente bekommt das Hühner- oder Schweinefleisch einen Hauch, wie ein karibisches Parfüm. Zurück geht das Jerk auf afrikanische Sklaven, die mit den spanischen Invasoren im 16. Jahrhundert auf die Insel Jamaika verschleppt wurden. Während sie etablierten, das Fleisch vor dem Grillen zu marinieren, ist es in Mexiko üblich, Barbacoa-Fleisch nach dem Grillen mit Chili und Koriander abzuschmecken und in Mais-Tortillas zu wickeln, eine der beliebtesten Taco-Variationen des Landes.
Schwarz, stark, heiß und niemals allein. Zucker? Nie in den Kaffee. Zuckerstücke werden nur getunkt. Runterkippen wie einen Espresso? Auf keinen Fall. Zeit nehmen und genießen. Das ist Kaffeehauskultur in Bosnien seit ewigen Zeiten. Wolfgang Fichtel war auf einen Kaffee in Sarajevo.
Auf einen Kaffa, auf einen Kaffee in Sarajevo im Bazar. Mubera, eine Dame hier aus der Stadt. Auch im Kaffee immer mit Hut, heute weinrot elegant. Sie nimmt erstmal einen tiefen Zug aus der Zigarette. Dann bosnischer Kaffee. Natürlich schwarz, stark, heiß. Aber viel wichtiger ist etwas ganz anderes. Wichtig ist, mit wem man Kaffee trinkt. Der Kaffee kann toll schmecken, aber wenn du alleine bist, schauen Sie sich diese Runde an. Dieser Kaffee heute ist ein besonderer Kaffee in Gesellschaft. Eine fröhlich lachende Runde, 8 Frauen, die jüngste 20, die anderen erzählen von ihren Enkeln. Sich gemeinsam vergnügen, deshalb sind sie hier und trinken Kaffee, sagt Mubera, die Dame mit Hut. Vergnügen, wir genießen es, wir gustieren den Kaffee. Man soll ihn langsam trinken, zum Vergnügen. Die Musik, melancholisch, Seftach-Musik, bosnische Volksmusik, bosnischer Blues, Songtexte über Liebe, Leid, den Alltag, Tod. Traurig oft, das Gegenstück zu Balkanbeat. Passend zu genau dieser Kaffeerunde im gemütlich düsteren Seftach-Haus. Die Frauen haben sich getroffen, weil eine von ihren Freundinnen kurz vor dieser Kaffeerunde ihren Sohn beerdigt hat. Sie sagen, lass uns drüber reden, das hilft, auch durch die Zeit der Trauer. Und lass uns wieder lachen beim Kaffee. Das ist das dafür passende Getränk, gerade jetzt, hier und genau so, bitter. Ich persönlich trinke ihn bitter, schwarz. Zuckerwürfel oder Lokum gibt's dazu, nicht in den Kaffee. Man kann die Würfel tunken, Auch Lokums, die gar nicht so kleinen Geleewürfel, gern in Puderzucker gewälzt, gerne knallbunt. Kurz in den Kaffee getunkt, dann erst in den Mund. Und der Kaffee? Kleiner Stilbruch, auch im alten Seftach-Kaffeehaus. Das heiße Wasser kommt aus der Espressomaschine, aber nur die erste Ladung. Das Kaffeepulver sehr fein zermahlen, am besten per Hand mit dem Stößel. Nie mit der Maschine. Geht gar nicht. In einer kleinen Kupferkanne wartet das Kaffeepulver dann aufs heiße Wasser. Kommt danach aber nochmal über die Gasflamme. Ich mache das Pulver in der Jezva, die kupferne Kaffeekanne. Das Wasser darf nicht kochen. Das kommt dann auf den Kaffee. Und wenn der hochkocht und schäumt, dann muss die Kanne vom Feuer. Man kann dann noch heißes Wasser dazu gießen. Der Kaffeemann hinterm Tresen nickt. Genau so macht er das auch. Früh morgens schon, zum Start in den Tag. Wir trinken morgens Kaffee. Sobald wir wach werden, dann trinken wir einen Kaffee und eine Zigarette. So fängt der Tag an. Langsam in den Tag. Nicht wie die Italiener, das hat ihn immer irritiert. Der schnelle Espresso, ex und hop. Für einen bosnischen Kaffee muss man ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Und egal wann. Aber es gibt ein paar feine Unterschiede, sagt Jasmina aus der Kaffeerunde. Es gibt den Empfangskaffee zur Begrüßung. Es gibt den Gesprächskaffee wie den hier. Es gibt den Abschiedskaffee. Einfach gehen geht bei uns in Bosnien nicht. Und es gibt den Morgenkaffee. Das ist ganz einfach Wachwerden-Kaffee.
Und weil die Adventszeit begonnen hat, noch ein weihnachtliches Thema. Die Mailänderli. Sie sind die mit Abstand beliebtesten Weihnachtsplätzchen in der Schweiz. Katrin Hondl hat sie in einer vielgelobten Mailänderli-Bäckerei in Winterthur probiert.
Schneeflöckli, Weißröckli, auch das Weihnachtsgebäck endet in der Schweiz natürlich auf Li.
Weihnachtsgurzli.
Und die beliebtesten Weihnachtsgurzli im Land, da sind sich Schweizer Medien, YouTuberinnen und sonstige Experten einig, das sind
Mailänderli.
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 Mit die besten Mailänderli soll es bei der Confiserie Vollenweider in Winterthur geben. Jedenfalls laut Go Emilio. Die Gastrokritiker loben ein Karamell-Nuss-Aroma, das nur durch sorgfältiges Ausbacken entsteht, und einen nicht zu süßen Teig, der zwischen den Zähnen zerbröckelt und sich als Krumen über den ganzen Pullover verteilt. Zitat Ende und Faktencheck in Winterthur. Durch den vorweihnachtlich dekorierten Manufakturladen geht es in die Backstube bzw. Produktionshalle des Familienbetriebs. Knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich hier um die Herstellung der weihnachtlichen Spezialitäten, erzählt Kerstin Spinden, die Enkelin des Firmengründers.
Und hier habe ich schon ein paar von den Gurzli vorbereitet. Die Mailänderli sind da in der Mitte.
Und sehen auf den ersten Blick aus wie Buttergebackenes auf deutschen Weihnachtstellern. Hellbraun gebackene Sterne und Herzen, aber eben auf Schweizer Art.
Darf ich mal eins probieren?
Ja, bitteschön, Sie dürfen alle probieren. Ne? Das sind die Mailänderli. Ja.
Relativ dick, ne?
Relativ dick, weil sie einzeln von Hand ausgestochen werden.
Den Knusper muss man hören, ja.
Unbedingt.
Genau.
Sehr knusprig. Dick und so ein leicht zitroniger Geschmack, ne?
Genau, so sollte es sein.
Die Zutatenliste ist kurz und simpel. Mehl, Zucker, Zitrone und ganz wichtig für richtig gute Mailänderli.
Der Butter. Wir verwenden sehr guten Schweizer Butter und das macht halt den Unterschied. Und unsere haben noch einen Hauch Vanille dabei, was es etwas speziell macht. Aber es ist ein ganz bodenständiges Gurzli.
Typisch schweizerisch eben. Möglicherweise aber ist es ein Gurzli mit Migrationshintergrund. Warum sollte es sonst Mailänderli heißen? Die Enzyklopädie Kulinarisches Erbe der Schweiz verortet das erste bekannte Mailänderli-Rezept um das Jahr 1780 in einem Basler Kochbuch. Ein halbes Jahrhundert später tauchten weitere Rezepte auf unter dem Namen Gâteau de Milan. Auch Kerstin Spinden von der Traditionskonfiserie Vollenweider weiß nicht viel mehr über die wahre Geschichte des eidgenössischen Weihnachtsklassikers.
Scheinbar gibt es in Milan eine ähnliche Kostbarkeit, die aber dann noch mit kandierten Früchten und Mandeln ausgarniert ist. Also da ist das Schweizer Mailänderli eher dezent gegenüber.
Und um Weihnachtliches geht's auch in Frankreich. Bei vielen Familien darf die Biskuitrolle Bûche de Noël, die in unzähligen Varianten angeboten wird, zum Fest nicht fehlen. Caroline Düller war in Sèvres, einem Vorort von Paris, und hat Pâtissier Cyril Huet über die Schulter geschaut.
Es ist der Moment, auf den Cyril Huet sich am meisten freut. Die fertige Bûche vor dem Verzieren in drei gleich große Stücke zu schneiden. Schokoladencreme, Schokoladenkeks, karamellisierte Cashewnüsse, Cashew-Nougat-Masse, dunkle Schokoladencreme und nochmal Keks für den Biss. Und dann die schokoladigen Mais-Cornflakes als knusprigen Boden. Das Wichtigste ist, was drin ist. Weiche Creme, fluffiger Keks, knackige Nüsse. Eine gute Bûche de Noël und überhaupt jeder gute Kuchen brauche unterschiedliche Texturen, findet der junge Pâtissier.
Pour moi, oui, il y a besoin de texture.
Das Herzstück dieser Bûche ist die Cashew-Nougat-Masse. Süß und cremig, mit einer deutlichen Prise Salz. Schlecht für die Zähne, aber gut für die Seele. Wir haben die süße Bûche mit ein wenig Salz, aber das Salz ist nur da, um die anderen Geschmacksnoten zu unterstreichen. Hier ist es der Gegenpol zur Schokoladencreme. Gut 1200 Bûches haben Cyril und sein Team für Weihnachten hergestellt. Es gibt dieses Jahr 5 unterschiedliche Sorten und die Kreationen sind immer anders als im Vorjahr. Wir entwickeln im September, Oktober die Rezepte und testen dann. Ohne diese Tests bin ich voll aufgeschmissen. Ich muss mit meinem Team diskutieren und wissen, was sie von den Ideen halten. Jeder probiert. Die Verkäuferinnen, die Bäcker, die Konditoren und jeder sagt seine oder ihre Meinung. Wir wollen, dass das, was an Weihnachten fertig ist, so vielen Menschen wie möglich gefällt. Grundsätzlich ist die Bûche de Noël eine hübsch verzierte Buttercreme-Biskuitrolle. Das Aussehen soll an einen Baum erinnern, denn lange Zeit war es Tradition, an Weihnachten ein verziertes Holzscheit zu verbrennen. Als Holzöfen immer seltener wurden, kam die Bûche auf den Tisch und ist heute das Weihnachtsdessert für viele französische Familien. Auch die von Cyril. Meine Eltern sind Fleischermeister. Sie kümmern sich um das Fleisch und ich bin halt für den Nachtisch zuständig. Geschmacklich darf bei ihm experimentiert werden. Bei der Form wird aber nicht diskutiert. Ich möchte den Look wirklich nicht zu stark verändern und nichts Rechteckiges oder Quadratisches machen. Für mich wäre das keine Bûche mehr und kein Weihnachten. Das große Finale. Cyril Huet und seine Kollegin Jana verzieren die Bûche mit einer dünnen Schicht aus Milchschokolade, Cashew-Nougat-Masse und ein paar einzelnen Cashew-Nüssen. Wir haben eine Schokoladenbûche, also gibt es eine Schokoglasur. Das soll noch mal ein bisschen Geschmack bringen und einfach hübsch aussehen. Aber es geht nicht um Spezialeffekte. Es soll einfach bleiben, auf natürliche Art schön. Zum Schluss noch 2 quadratische Schokoplatten an die Enden und voilà, die Bûche ist fertig. Fehlt nur noch ein Schritt, den Cyril Huet fast genauso gerne mag wie das Aufschneiden, nämlich das Ausstellen. Stolz sein auf das, was das Team geleistet hat.
Zum Schluss noch ein kurzer Blick nach Japan. Wie sieht eigentlich dort ein Frühstück aus? Katrin Erdmann.
Miso-Suppe, ein Habs Ohitashi, gedünstetes Gemüse, Otsukimono, das kann sauer eingelegter Rettich sein, eine Schale Reis, dazu vielleicht ein Stück gegrillter Fisch, eine süße Eirolle und einen grünen Tee. So beginnen in Japan immer noch viele ältere Menschen ihren Tag. Manchmal kommt auch noch Natto dazu, fermentierte Sojabohnen, die streng riechen und schmecken, furchtbar kleben, aber gerade für Menschen in den Wechseljahren sehr gesund sein sollen. Kurzum, ein traditionelles japanisches Frühstück ist farbenfroh und reichhaltig. Von weiß bis hellbraun über dunkel lila ist alles dabei. Allerdings kommt die Tradition immer mehr aus der Mode und stattdessen stehen morgens Toast, Marmelade und Kaffee auf dem Tisch. Um das Toastbrot gibt es übrigens einen regelrechten Hype. Die schlanken Japaner mögen am liebsten ganz dicke Scheiben. Was auffällig ist, das Brot schmeckt immer ein bisschen süß und Butter wird sparsam eingesetzt. Sie ist auch verhältnismäßig teuer.
Das war unterwegs, diesmal mit einer kulinarischen Reise. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.